dass in dieser Lobpreiszeit jetzt auch gerade so das letzte Lied, dass viele sich so eingeklinkt haben und einfach auch so Gott vor ihren Augen hatten und wie er so auf dem Thron sitzt und wir sind hier, weil wir Gott die Ehre geben möchten für das, was er in unserem Leben für uns getan hat. Ihm gebührt alle Ehre, Amen. Und es ist so gut, ihn anzubeten. Anbetung ist in erster Linie für Gott, aber Anbetung macht etwas auch mit uns. Denn wenn wir anbeten, machen wir uns mit dem eins, wozu wir eigentlich da sind, nämlich für die Schönheit und für die Größe Gottes. Wir machen uns eins und wir bekennen, dass er der ist, wer er ist. Und ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe genug Gründe in meinem Leben, um Gott die Ehre zu geben. Er hat für mich so viel in meinem Leben getan, dass ich mein ganzes Leben lang Gott die Ehre dafür geben werde, für das, was er in meinem Leben getan hat. Du auch? Ihm gebührt die Ehre. Ihm gebührt die Ehre. Und lass uns einfach jetzt, ja, vielleicht wendest du dich deinem Nachbarn zu und sagst, schön, dass du da bist. Ich hoffe, du meinst es ernst. Ich wünsche euch frohe Ostern, wenn ihr möchtet, wenn ihr es noch nicht getan habt. Super. Ihr Lieben, Jesus ist auferstanden. Amen. Sehr schön. Heute Morgen stehen wir auf und ich sage auch meinen Kids, Jesus ist auferstanden. Und Levi, ja, Jesus ist auferstanden. Ein paar Minuten später kommt der Papa, ich habe irgendwie ganz vergessen, wie man antworten soll. Er ist wahrhaftig auferstanden. Alles gut, Levi, kein Problem. Kein Stress. Ihr Lieben, eine kurze Frage. Was bringt man einem Kind bei oder ganz kleinen Kindern, wenn sie anfangen so mit Laufen und auch mit anderen Menschen, anderen Lebewesen außerhalb der Familie in Berührung zu kommen? Was rät man den Kindern, so was Fremde betrifft? Nicht mitgehen. Auch vorsichtig sein, mit wem man so redet. Ist doch so, oder? Nun, wenn die Kinder klein sind, ist die Botschaft eigentlich, vertrau mir, aber sei vorsichtig, wem du außerhalb der vier Wände hier vertraust, oder? Also draußen in dieser Welt kannst du nicht einfach jedem einfach vertrauen. Aber jetzt stellt euch mal vor, wir würden als Erwachsene die Tür aufmachen und total verunsichert und ängstlich nicht wissen, mit wem wir reden sollen, wen wir überhaupt ansprechen dürfen. Und das macht doch gar keinen Sinn, oder? Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich zum Bäcker gehe, Brötchen hole, dann versuche ich immer wieder mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Oder? Manche sind verschlafen, manche wollen nicht reden, manche freuen sich einzusehen. Aber die Botschaft ist diese, je älter man wird oder je größer man wird, desto mehr Vertrauen sollte man auch, also oder wir sprechen von Vertrauensvorschuss dieser Welt da draußen, oder? Stimmt doch, oder? Nun, Studien belegen, dass das Vertrauen, das Thema Vertrauen in unserer Gesellschaft immer schwieriger wird. Schon festgestellt. Ich will nur ein Wort nennen und ich weiß, alle sind mit mir. Corona. Seit Corona merken wir,
Das Vertrauen ist so ein bisschen, hat so ein bisschen einen Knacks in unserer Gesellschaft. Und Studien belegen, dass das Vertrauen in diese, ich spreche mal von der Kernmannschaft, also Family, also die Menschen, die einem am nächsten stehen, dass das schon da ist. Und dass man das auch stärkt. Und dass man sagt, es ist wichtig und gut, eine Familie zu haben, es ist wichtig, gut Freunde zu haben. Und in der Regel ist es so, dass man sagt, okay, hier in diesem Bereich, hier möchte ich Vertrauen fassen. Hier versuche ich zu vertrauen. Klar, da gibt es auch Vertrauensmissbrauch, da gibt es auch Verletzungen, da gibt es auch Enttäuschungen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, wie wenn man dir etwas versprochen hat und dann nicht eingehalten hat. Vielleicht war es ein Elternteil. Besonders nahestehende Menschen haben mir erzählt, dass der Vater versprochen hat, ich hole euch ab und dann fahren wir irgendwo in zu einem Freizeitpark und dann stehen die Kinder parat und der Vater kommt nicht. Und das nicht nur einmal, sondern mehrfach. Was für ein Zerbruch, was für ein Vertrauensverlust in einem Menschen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Fällt es dir leicht zu vertrauen? Fällt es dir leicht, deiner Frau oder deinem Mann zu vertrauen? Jetzt bitte alle ja. Danke. Ostern ist gerettet. Fällt es dir leicht, deinem Bürgermeister zu vertrauen? Oh. Wir finden jetzt nicht heraus, wo die Leute hierher kommen. Studien belegen, dass so diese, ich sag mal, der innere Circle, der innere Kreis, dass man da schon noch ein gewisses Vertrauen hat. Aber je größer die Kreise werden, desto schwieriger wird es und desto mehr ein größeres Misstrauen gibt es. Und das sehen wir, warum wir sehen das zum Beispiel im Engagement von Vereinen. Das schwindet total. Die Vereine ringen um Mitglieder, die einfach da unterstützen. Und das hat etwas mit Vertrauen zu tun. Und es ist so, dass die Gesellschaft, wir sehen es, wir erleben es aktuell, dass das dadurch, dass das Vertrauen in diese äußeren Kreise immer weiter schrumpft, der Kreis der Menschen, der Lebenskontext immer kleiner wird. Immer kleiner. Es gibt sogar Leute, man glaubt es gar nicht, die verlassen kaum mehr ihre vier Wände. Die sind nur noch mit sich selbst beschäftigt. Sie reden kaum mehr mit ihrem Nachbarn. Geht euch natürlich allen gar nicht so. Ihr trefft euch regelmäßig mit eurer Nachbarschaft, oder? Ja, hier nicken manche, von denen weiß ich das. Behaltet es euch bei. Tragisch eigentlich, weil unseren Kindern bringen wir bei von Anfang an, werd groß und geh in die Welt und vertrau. Das Thema Vertrauen ist unglaublich wichtig in unserer Gesellschaft, für unser ganzes Leben. Ich habe euch mal eine kleine Studie mitgebracht, oder keine Studie, eine repräsentative Umfrage aus dem Jahr 2018. Das ist jetzt ein paar Jährchen her. Ich weiß nicht, ob euch gleich auffällt, wo die Kirche ist. Also ich sag mal so, ich bin da mal ganz, ganz, ganz offen und ehrlich. Wir, die Kirche, die Gemeinden, also ich will hier nichts beschönigen. Wir haben eine Menge aufzuarbeiten, oder? Aber jetzt schauen wir mal da oben. Mittlere und kleinere Unternehmen haben 2018 am besten abgeschnitten. Nun, es ist jetzt in 2025, ich weiß nicht, ich glaube, die Zahl wäre ein bisschen anders aktuell. Denn mittlere und kleinere Unternehmen, die machen dicht einer nach dem anderen. Na, wem willst du da jetzt vertrauen? Okay, die Polizei auf jeden Fall. Die Polizei ist da ganz oben. Ich habe nicht eine aktuelle Umfrage gefunden, aber ich fand es interessant, dass 2018 so diese Staffelung da war und die Zeitung sogar, man glaubt es gar nicht, man sieht es hier, die Zeitung doch so im Mittelfeld unterwegs ist. Ja, die Frage ist, welche Zeitung man liest, okay? Oder die Verwaltung. Naja. Die Bundesregierung ist auch ganz unten. Die wäre jetzt da oben, ne? Nee, also ich will jetzt nicht auf der Bundesregierung rumreiten. Also ich sage mal, die Bundesregierung und die Kirche laufen Hand in Hand. Ganz am das Schlusslicht sozusagen. Und die Menschen wollen vertrauen. Nur wenn das Vertrauen immer wieder verletzt wird oder missbraucht wird, dann schwindet das Vertrauen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, in meinem Typ, ich möchte vertrauen. Möchtest du auch vertrauen? Du möchtest, dass die Menschen, mit denen du unterwegs bist, denen du dich öffnest, mit denen du lebst, du möchtest nicht, dass sie dein Vertrauen missbrauchen. Du möchtest auch, dass sie ihr Wort halten, oder? So wichtig, das Wort zu halten. Ich möchte euch einen Satz mit zeigen. Vertrauen ist wie ein Blatt Papier. Einmal zerknüllt, kann es nie wieder perfekt sein. Puh. Und jetzt kommen wir zum Thema, zum Kerntext, zum Bibeltext, wo es auch um Vertrauen geht. Und wir werden sehen, dass Jesu Worte genauso eingetroffen sind, wie er es gesagt hat. Am Sonntagmorgen in aller Früh gingen Maria und Magdala und die andere Maria hinaus zum Grab. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, weil ein Engel des Herrn vom Himmel herabkam, den Stein beiseite rollte und sich darauf niederließ. Das wäre auch schon mal eine Predigt für sich, aber darüber möchte ich heute nicht predigen. Sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachen zitterten vor Angst, als sie ihn sahen, fielen zu Boden und blieben wie tot liegen. Der Engel sprach die Frau an. Habt keine Angst, sagte er. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Sorry, ich habe den Text verloren. Er ist von den Toten auferstanden und jetzt, wie er gesagt hat. Kommt und seht, wo sein Leichnam gelegen hat. Und nun geht und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist und ihn nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen. Merkt euch, was ich euch gesagt habe. Die Frauen liefen schnell vom Grab fort. Sie waren zu Tode erschrocken und doch zugleich außer sich vor Freude. So schnell sie konnten, liefen sie zu den Jüngern, um ihnen auszurichten, was der Engel gesagt hatte. Unterwegs begegneten sie Jesus. Seid gegrüßt, sagte er. Und sie liefen zu ihm, umklammerten seine Füße und beteten ihn an. Jesus sagte zu ihnen, habt keine Angst. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen. Dort werden sie mich sehen. Die Botschaft der Predigt lautet auferstanden, wie er gesagt hat. Oder du kannst auch sagen, auferstanden, Punkt. Und ich möchte drei Kernaspekte mit euch kurz beleuchten. Über die transformierende Kraft, das heißt, er ist nicht hier. Ich möchte über die Realität der Auferstehung sprechen. Das heißt, er sagt, der Engel, er ist auferstanden. Und das dritte, die Zuverlässigkeit des Wortes Jesu. Das heißt nämlich, wie er gesagt hat. Und wir beginnen mit der Zuverlässigkeit des Wortes, wie er gesagt hat. Jesus hat dreimal vorhergesagt, dass er sterben wird. Dreimal. Matthäus 16, 21, Matthäus 17, 22 bis 23 und das dritte Mal Matthäus 20, 18 bis 19. Dreimal sagte er, ich werde sterben. Und als das alles eintraf, waren die Jünger völlig außer sich. Niemand hat ihm geglaubt. Ich meine, Jesus hat so viele Wunder getan, so viele Dinge, die eingetroffen sind, aber das haben sie ihm nicht geglaubt. Das kann nicht sein. Nun schauen wir uns mal ein bisschen tiefer an, die Zuverlässigkeit von Gottes Wort. Es gibt ungefähr 7400, ungefähr, die Zahl variiert ein bisschen, Zusagen in der Bibel Gottes und Leute sprechen von Verheißungen. Also 7400 Versprechen, die Gott in seiner Bibel gesagt hat. Und ich sage euch, wenn man sich damit beschäftigt, ist jede einzelne in Erfüllung gegangen bisher. Jede einzelne. Jesus kündigte dreimal an, präzise voraus, dass er sterben wird. Und die Erfüllungsrate bei Jesus ist 100%. Das bedeutet, das Wort Gottes ist das Fundament unseres Glaubens. Könnte ich dazu eine Amen hören? Denn wir können darauf vertrauen, das, was in der Bibel steht, ist wahr. Du kannst es prüfen. Du kannst es studieren. Du kannst dir mal die Zeit nehmen, die einzelnen Dinge anzuschauen und du wirst sehen, das kann sich keiner ausgedacht haben. Schauen wir uns mal hier das hier mal an. Die erfüllten messianischen Prophetien. Schaut, 700 vor Christus wurde der exakte Geburtsort Bethlehem in Micha 5, Vers 2 prophezeit. Na, wie kann das 700 Jahre genau das passieren? Also glaub mir, Maria und Josef haben nicht die Bibel gelesen, das Alte Testament, und haben gesagt, da müssen wir jetzt hin, da müssen wir hinziehen, denn genau dort passiert genau das, was die Schrift dort gesagt hat. Oder die Jungfrauengeburt, 700 vor Christus, Jesaja 7, Vers 14. Oder, ihr müsst das mal lesen, Zacharia 11, 12 bis 13. Dort wird von einem Verrat mit 30 Silberstücken gesprochen. 500 Jahre, bevor das passiert ist. Die Kreuzigung wurde 1000 Jahre vor Christus, wurde schon vorhergesagt. In Psalm 22, Vers 16. Und jetzt denkst du, ja, die Römer, die haben das halt so alles geplant. Und Jesus dann ans Kreuz genagelt. Aber als das gesagt wurde, 1000 Jahre vorher, gab es diese Hinrichtungsmethode noch nicht. Okay? Der Zeitpunkt des Todes wird 500 vor Christus präzise vorhergesagt in Daniel 9. Lest es einfach mal nach. Und das Begräbnis im Grab eines Reichen wird exakt in Jesaja 53, Vers 9, 700 vor Christus, wird genauso vorhergesagt, wie es eingetroffen ist. Also du kannst dir mal die Mühe machen und diese Verse mal nachschlagen. Vielleicht wirst du sagen, das reicht mir nicht an Beweis. Das ist okay. Was ich dir sagen möchte ist, die Auferstehung war keine Überraschung oder Notlösung. Sie war von Anfang an Teil des göttlichen Heilsplans. Amen. Dreimal angekündigt und es war ein bewusster Weg von Jesus. Jesus wusste genau, was auf ihn zukam. Er ging diesen Weg freiwillig und bewusst. Nun, was zeigt es uns? Gottes Präzision in deinem Leben. Schaut, wenn Gott den wichtigsten Moment der Geschichte auf die Minute plante, wie viel mehr achtet er auf dein Leben? Gott plant alles. Wir sehen darin Gottes Zeitplan. Jedes Detail der Auferstehung. Vollkommenes Timing. Und wir sehen, dass der Gott, der die Weltgeschichte lenkt, kümmert sich auch um deine kleinsten Sorgen. Amen. Und wie oft habe ich es auch in meinem Leben oder wir erlebt, dass wenn wir das Empfinden hatten, irgendwie geht es nicht weiter, Jesus, Gott kommt und er kümmert sich um jedes kleinste Detail in unserem Leben. Und das ist der Gott, an den ich glaube und an den vielleicht du glaubst. der kümmert sich und er ist präzise in allem, was er tut. Aber die Jünger, die waren total unverständlich. Petrus war entsetzt. Er konnte sich nicht vorstellen, dass der Messias leiden sollte. Die Hoffnungslosigkeit nach der Kreuzigung. Die Emmaus-Jünger waren verwirrt. Erwartung am Grab. Die Frauen brachten Öle und Salben mit, um einen Leichnam zu salben. Sie erwarteten keine Auferstehung. Sie erwarteten das nicht. Die Botschaft ist, ihr Lieben, Gottes Wort ist das Fundament unseres Glaubens. Wir sehen erfüllte Vorhersagen. Jesus hat sein Wort über die Auferstehung gehalten. Wir sehen, dass wir in seine Zusagen, in sein Wort vertrauen dürfen, in seine Verheißungen. Wir sehen auch, dass es eine ewige Hoffnung gibt in all dem, was Gott in seinem Wort sagt. Nun, jetzt sprechen wir über die Realität der Auferstehung. Das heißt, er ist auferstanden. Die Auferstehung ist nicht nur ein theologisches Symbol, sondern eine historische Tatsache, ihr Lieben. Das haben 500 Leute bezeugt, dass Jesus auferstanden ist. Sie haben ihn gesehen. Jesus erschien auch als physischer, mit einem physischen Körper. Nun, die Beweise für die Auferstehung sehen wir hier. Der weggerollte Stein. Das Grab war offen und leer. Diesen Stein konnten die Jünger nicht wegrollen. Er war viel zu schwer. Es war nicht möglich. Das leere Grab. Das ist ein historisches Faktum, das selbst von Gegnern nicht bestritten wurde. Und dann hier noch soll jetzt nicht frauenfeindlich klingen, aber Frauen als erste Zeugen. Jetzt denkst du, was ist das Problem? Aber kein Erfinder einer Geschichte hätte damals Frauen als Hauptzeugen eingesetzt. Das hätte man nicht gemacht. Wisst ihr warum? Weil die Frauen damals, sie hatten nicht den Wert wie ein Mann. Ihre Stimme, ihr Wort galt damals nicht. Die Zeugenberichte, über 500 Menschen sahen den Auferstandenen. Die verwandelten Jünger aus ängstlichen Flüchtlingen, aus ängstlichen Männern wurden mutige Zeugen. Und die Entstehung der Kirche, die weltweite Verbreitung des Christentums, begann mit dieser Botschaft. Aber dann gibt es noch Theorien und das sind so die Gegentheorie. Es gibt die Theorie, die Diebstahltheorie. Gegner behaupteten, die Jünger hätten den Leichnam gestohlen. Doch wer stirbt, ihr Lieben, für eine Lüge, die er selbst erfunden hat? Oder? Also wer stirbt dafür, für eine Lüge? Und nebenbei bemerkt, die mussten ja an diesen Wachen vorbei. Und am Freitag haben wir gesehen, wie groß und stark diese Wachen waren, so wie Samuel, ne? Oder wie Anton. Steht mal ihr beiden kurz auf. Noch einmal. Guckt mal hier. Meine Güte. Und der Ben, hier, Ben ist heute auch da. Steht mal auch noch mal kurz auf. Ben, du, ja genau. Ja genau. Hey. Schaut euch diese Männer an. An denen musstest du erstmal vorbei. Und diese Soldaten haben mit dem Tode für die Sache hier eingestanden. Die haben das Grab bewacht, da ging niemand dran vorbei. Oder es gibt die andere Theorie, die Ohnmachtstheorie. Manche meinen, Jesus sei nur scheintot gewesen. Aber wie hätte er ein Scheintoter als verletzter Mann diesen Stein wegrollen sollen? Geht gar nicht. Oder andere sagen, ja, diese 500 Leute, die haben halluziniert. Die haben alle irgendwie das Gleiche irgendwie. Die haben irgendwie Hirngespinste gehabt. Es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis, dass das möglich ist. Okay? Ein Historiker sagt, wenn man alle Zeugnisse sorgfältig und fair abwägt, ist es nach den Gesetzen der historischen Forschung tatsächlich gerechtfertigt zu schließen, dass das Grab, in dem Jesus bestattet worden war, am Morgen des ersten Ostertages wirklich leer war. Nicht die Spur eines Beweises ist bisher in den literarischen Quellen, Inschriften oder in der Archäologie gefunden worden, die diese Feststellung widerlegen könnte. Das sind hochgebildete Leute, die sich damit beschäftigen. Und was wir sehen, ist die Bestätigung dadurch, durch die Auferstehung seiner Identität. Gott gab durch die Auferstehung sein göttliches Siegel auf Jesus. Amen. Die Auferstehung bestätigt, in Jesus begegnen wir den wahren, lebendigen Gott. Und wir sehen in der Auferstehung Gottes Unterschrift. Durch die Auferstehung bestätigt Gott alles, was Jesus über sich selbst gesagt hat. Und durch die Auferstehung setzt Gott, der Vater, ihn als Sohn Gottes ein. Jesus wurde als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung eingesetzt. Die physische Natur der Auferstehung lädt ein, kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Es fordert die Jünger auf, kommt und seht, dass ich wirklich real bin. Die körperlichen Beweise, Jesus zeigt seine Hände und seine Seite. Er aß mit seinen Jüngern und der physische Körper hier nochmal. Es heißt in Lukas 24, Vers 39, ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Nun, was bedeutet die leibliche Auferstehung? Einmal hier, Hoffnung für unseren Leib. Auch unsere Körper werden einst auferstehen und verwandelt werden. Amen. Und jetzt sagst du, ja, Jürgen, du kannst ja daran glauben, aber ich glaube nicht so daran. Aber weißt du, es ist so, wenn, stell mal vor, wir beide werden richtig krank. Ob du mir glaubst oder nicht, meine Hoffnung ist, dass dieser Körper irgendwann erneuert wird. Und das gibt mir eine ganz andere Perspektive auf mein Leben. Du brauchst nicht daran glauben, aber ich glaube daran. Und am Ende werden wir ja sehen, wer recht hat. Aber der Punkt ist folgender. Ich gehe jetzt hier durchs Leben mit einer ganz anderen Einstellung und Haltung. Weil wenn ich jetzt vielleicht in Krankheit falle oder sehe bei Menschen, dass sie wirklich in schwere Dinge reinkommen, dann ist die Hoffnung liegt nicht hier. Die Hoffnung liegt in der Ewigkeit bei Gott. Denn ich weiß, eines Tages hat das ein Ende. Amen. Die Auferstehung hat eine historische Grundlage. Unser Glaube basiert nicht auf Mythen, sondern auf realen Ereignissen. Die Auferstehung siegt über den Tod. Der Tod ist besiegt in all seinen Dimensionen. Die Auferstehung bedeutet Erlösung der Schöpfung. Amen. Gott möchte diese Welt erlösen. Er möchte sie heilen. Er möchte sie erneuern. Und dann sprechen wir über die transformierende Kraft. Er ist nicht hier. Was bedeutet es? Ein neues Leben. Die Auferstehung schenkt uns ein völlig neues Leben. Es ist eine lebendige Hoffnung. Sie gibt uns eine unerschütterliche Hoffnung über den Tod hinaus. Und die göttliche Kraft, die Auferstehungskraft wirkt in unserem Alltag. Nun, das gibt uns einen neuen Blick für den Tod. Der Todesfeind oder der Feind Tod ist nicht mehr ein Feind, sondern eine Tür. Wenn ich sterbe, wenn du stirbst, ist da keine Wand, gegen die du rennst. Da ist nicht irgendein Nichts, sondern du gehst hindurch ins ewige Leben. Amen. Wir haben Triumph über den Tod. Es heißt dir, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Tod hat seine letzte Macht verloren. Und dann haben wir ein hoffnungsvolles Vertrauen. Wir vertrauen nicht wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Und dann auch noch ein Thema, was in gemeindlichen Kreisen oft ausgeklammert wird. Und zwar neuer Blick auf das Leid. Karfreitag spricht für Schmerz, für Leid und scheinbare Niederlage. Und dann sehen wir die Grabesruhe, die Zeit der Stille und des Wartens. Und mir ist es in diesem Jahr wieder ganz neu bewusst geworden, dieser Samstag, dieses Warten, wie schwer es mir fällt, manchmal zu warten. Geht es dir nicht auch so? als ich jetzt auf meinen Führerschein gewartet habe, auf meinen Rollerführerschein, da fiel es mir unglaublich schwer zu warten. Mir fiel es unglaublich schwer, die Damen in unserem Landratsamt Göppingen nicht jeden Tag alle 2 Stunden anzurufen und sie zu fragen, wie weit sie jetzt sind mit den ganzen Sachen. Und manchmal am Hörer musste ich mir sagen, nein, du bist ein Vorbild, deine Kinder sind gerade neben dir. Du bleibst jetzt ruhig, du wartest jetzt schön geduldig. Du wartest jetzt, Jürgen. Es ist so schwer zu warten, fällt es dir auch schwer zu warten? Aber warten bringt auch Segen. Das weiß ich spätestens, als ich auf meine tolle Frau gewartet habe. Als sie dann da war in meinem Leben. Amen, Schatz, ja. Und dann haben wir den Ostermorgen, Triumph, Freude und Verwandlung. Die Auferstehung, das, was Jesus getan hat, Karfreitag. Gott ignoriert Leid nicht. Die Auferstehung zeigt, Gott bagatellisiert unser Leid nicht. Wir sehen eine verwandelnde Macht. Er hat die Macht, Leid zu verwandeln und zu überwinden. Und wir haben eine Zukunftsperspektive. Es wird nicht immer so bleiben. Gott wird auch dein Leid überwinden. Wisst ihr, es gibt so eine Lüge unter uns Christen manchmal. Es wird schon alles gut werden. Ich habe es schon mal gehört, dass das jemand gesagt hat. Es wird alles gut werden. Aber diese Aussage bietet oft nur einen billigen Trost und ignoriert die Realität des Leids. Es wird alles gut werden. Nein, unsere Hoffnung ist, es wird nicht immer so bleiben. Amen. Gott hat in Christus den Tod überwunden und er wird auch dein Leid überwinden. Und das ist die Botschaft. In Römer 6, Vers 4 heißt es, so sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in ein neues Leben wandeln. Wir haben ein neues Leben. Wir überwinden die Sünde, wir überwinden den Schmerz, wir überwinden das Leid und wir sehen auch, wie wir auch verändert werden, wie wir unser Charakter, unsere Beziehungen sich verändern. Das weiß ich spätestens, seitdem ich Kinder habe. Erziehung, ihr Lieben, hat nicht nur etwas mit den Kindern zu tun. Erziehung hat auch etwas mit mir zu tun. Veränderung bedarf es nicht nur bei denen, Veränderung bedarf es auch bei mir. Amen? Ihr dürft ruhig Amen sagen, wenn es um meine Veränderung geht. In der Auferstehungskraft leben bedeutet, vom Geist erfüllt sein, die Kraft Gottes empfangen, neues Leben führen, Frucht bringen, mit Christus, mit Jesus sterben, den alten Menschen ablegen. Mark Bettison, ein super Schriftsteller, hat gesagt, die Auferstehung ist nichts, was wir einmal im Jahr mit gefärbten Eiern feiern. Wir feiern sie täglich und auf alle möglichen Arten. Gott haucht Träume, die gestorben sind, neues Leben ein. Er erweckt tote Beziehungen zum Leben. Und ganz egal, welcher Teil ihrer Persönlichkeit durch Schuld, Krankheit oder Satan selbst gestorben ist, der Grabräuber kam, um ihnen ihr Leben zurückzugeben. Jesus wird als Grabräuber bezeichnet. Denn er kommt. Und hol dich heraus aus dem, wo du drin steckst. Amen. Er holt dich heraus aus der Sünde. Er holt dich heraus aus den Lügen, die du vielleicht denkst. Er holt dich heraus aus deiner Depression. Das heißt nicht, dass es immer einfach wird. Aber er holt einen heraus und das glaube ich ganz fest. Er hat die Macht dazu. Wir sehen, die Engel laden ein, der Engel lädt ein. Er sagt, kommt her und seht. Das ist eine persönliche Einladung. sich dem leeren Grab zu nähern. Seht, eine Aufforderung zur eigenen Untersuchung und die eigene Überzeugung auch, sich zu überzeugen. Und dann sagt er, geht hin. Und wir sehen bei den Frauen und bei den Jüngern, sie werden von Empfängern zu Botschaftern. Die Frauen hören die Botschaft, sie glauben, sie vertrauen der Engelsbotschaft. Da haben wir es wieder, das Thema Vertrauen. Jesus hat das ja gesagt und Jesus hat es eingehalten. Das, was Gott dir zusagt, das hält er ein. Amen. Und dann das Weitergeben, sie werden die ersten Evangelistinnen. Und dann haben wir den Missionsbefehl. Das heißt, geht hin, macht zu Jüngern, tauft sie, lehrt sie, jetzt seid ihr dran. Was bedeutet es, die Kraft der Auferstehung im Alltag für einen selbst zu haben? Die Kraft für den Auftrag. Wir haben seine Gegenwart. Er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Es ist eine Zusage seiner Gegenwart und dann auch eine Zusage seiner Autorität. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Amen. Und dann sein Geist. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Sein Geist befähigt uns, so zu leben, wie es Gott gefällt. Die Auferstehungskraft im Alltag. Was bedeutet das? Ängste überwinden. Die Auferstehungskraft ist stärker als unsere Ängste. Sie ist stärker als deine Ängste. Durch die Auferstehungskraft bist du in der Lage zu vergeben. Und ich werde es nie vergessen, Sarah und ich, wir in unserer alten Gemeinde, ich habe diese Geschichte schon vor einigen Jahren erzählt, wir haben uns mit einem sehr guten Pärchen, befreundeten Paaren, wir haben uns sowas von heftigst zerstritten. Das war sehr, sehr schwierig für uns alle. Das Problem war, die Tochter vom Pastor. Und es war für die ganze Familie schwierig und wir haben gar nicht mehr miteinander gesprochen. Und es ist schwer, in einer Gemeinde mit Leuten unterwegs zu sein, wo du dann irgendwann gar nicht mehr miteinander redest. Wo die Verletzungen so groß sind. Und es gab dann einen Moment, wo wir Hilfe brauchten, Berater brauchten, Leute, mit denen wir uns zusammengesetzt haben. Und wir saßen so zusammen und dann gab es so einen Moment. Und der Schmerz war wirklich groß. Es sind wirklich Dinge gesagt worden, die waren sehr, sehr verletzend. Aber es war so ein Moment, wo wir uns angeschaut haben und ich kann es gar nicht erklären. Wir haben einander angeschaut und gesagt, wir wollen nicht mehr so miteinander umgehen. Wir wollen uns Vergebung zusprechen. Und in dem Moment war alles gelöst, war alles weg. Wir haben uns in die Arme genommen, wir haben geweint, wir haben einander vergeben und wir sind heute super befreundet miteinander. Ich glaube, das kann auch die ein oder andere Ehe von sich hier sagen, oder? Oder Beziehung oder Freundschaft. Auferstehung, Kraft im Alltag bedeutet lieben wie Jesus. Sie ermöglicht uns, mit der Liebe Christi zu lieben. Es heißt auch dienen mit Freude. Sie gibt uns Kraft zum selbstlosen Dienen. Ich möchte euch zum Schluss noch eine Geschichte erzählen von einem Ei. Der Lehrer sagt den Schülern, ihr bekommt alle so ein Ei und dieses Ei kann man öffnen. Und ihr geht nach Hause und ihr sucht zu Hause nach Gegenständen, was so mit Ostern zusammensteht, in Verbindung, was ihr damit in Verbindung bringt. Die Kinder gingen nach Hause, am nächsten Tag kamen sie zur Schule und das erste Kind machte das Ei auf und da drin war ein Stein. Und dann sagte das Kind, das steht für diesen großen Stein, der weggerollt wurde. Ein anderer nimmt so ein Tuch, so ein kleines Tüchlein, stopft rein. Das steht für das Tuch. Und ein anderes Kind öffnet dieses Ei und da ist nichts drin. Und dann sagt der Lehrer, du hast ja gar nichts reingemacht. Und dann sagt das Kind, das ist das allerwichtigste Ei. Das Grab ist leer. Und der Lehrer wusste, das Kind hat es verstanden. Glaubst du das? Glaubst du, dass das Ei, ich meine, das Grab, das Grab leer ist? Lebst du mit dieser Perspektive? Die Band kann gerne nach vorne kommen. Und wisst ihr, wenn ich so dieses Ei sehe, da muss ich auch gerade so daran denken, wenn ich die Aufgabe bekommen hätte vom Lehrer, da Sachen reinzutun, auch so, die ich so in meinem Leben, so bestimmte Gegenstände, die so dafür stehen, wo ich vielleicht jemanden verletzt habe, jemanden enttäuscht, wo ich vielleicht gelogen habe, wo ich etwas gemacht habe, was nicht in Ordnung ist. Ich weiß nicht, wie voll dein Ei wäre. Wäre dein Ei voll? Würde es noch, jemand hebt den Daumen, weiß nicht, ob du es überhaupt zukriegen würdest. Es gibt Phasen in meinem Leben, wenn ich an sie denke, dann denke ich, ich würde das Ei gar nicht zukriegen. Das ist einfach so viel Müll. Und dieses leere Grab oder dieses Bild steht, Jesus ist gekommen, nicht nur um aufzuerstehen, sondern alles, was in mir ist, an Sünde, an Dingen, die nicht gut sind, alles rauszunehmen, mich frei zu machen. Es geht um eine persönliche Begegnung mit Jesus. Wie die Frauen am Grab suchen wir nach Antworten und Hoffnungen. Die Auferstehung lässt sich finden von denen, die ihn aufrichtig suchen. Es geht um eine persönliche Begegnung mit dem lebendigen Christus, der alles verändert. Jesus, danke dir für das, was du für uns getan hast. Danke für die Auferstehung. Danke für Vergebung. Danke, dass du auf diese Erde gekommen bist, um uns frei zu machen, um uns zu erlösen. Ich bitte dich, Jesus, dass du, wenn wir jetzt dieses Lied singen, dass du jedem von uns einfach neu begegnest. Und vielleicht gibt es Dinge auch in deinem Leben, wo du sagst, hey, das möchte ich nochmal ganz bewusst so vor Jesus bringen. Vielleicht möchtest du Jesus einladen in dein Leben. Vielleicht bist du auf der Suche. Vielleicht suchst du nach Antworten. Vielleicht suchst du nach Hoffnung. Die Auferstehung, der Auferstandene lässt sich finden von denen, die ihn aufrichtig suchen. Danke, Jesus, für deine Liebe, danke für deine Gegenwart, danke für deine Kraft. Und ich bete jetzt, Jesus, dass du uns begegnest, dass du uns anrührst. Ihr habt noch einen Impuls, ich hoffe, das ist okay, ein prophetisches Wort für meinen lieben Bruder Costa hier.